Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Ich freue mich, dass ich heute hier bei euch sein darf im Rahmen von dem Kanzlertausch. Ich bin aus dem Stadtlicht, wohne auch hier in Chemnitz, bin hier geboren. 2009 sind wir umgezogen, meine Eltern und ich, nach Würzburg. Und ich bin aufgrund des Studiums dann wieder hergezogen. Bin seit 2020 im Stadtlicht, arbeite da auch mit bei den Teens. Und ja, bin jetzt im Rahmen des Kanzlertauschs hier. Ich glaube, das ist eine gute, eine schöne Sache, dieser Kanzlertausch. Ich habe auch gesehen, die Elim macht da zum Beispiel auch mit, die Baptisten machen da auch mit. Und ich denke, das ist was echt sehr Gutes, was Bereicherndes, dieser Kanzlertausch. Ihr seht den Titel ja schon hier, Jesus in ungewöhnlicher Gesellschaft, der Gerechte und die Sünderin. Und bevor ich in den Predigttext einsteige, habe ich eine Frage an euch. Was kann eine Begegnung mit Jesus bewirken? Was kann eine Begegnung mit Jesus bewirken? Bei jedem von euch kommen da sicherlich verschiedene Gedanken hoch. Vielleicht denken wir irgendwie an ein bestimmtes Bekehrungserlebnis, Gebetserhörung oder was man so mit Jesus erlebt hat. Wir wollen heute den Fokus auf einen unerwarteten Gast legen, der gekommen ist, und wollen schauen, ja, wie diese Begegnung mit Jesus da stattgefunden hat. Es war ein unerwarteter Besuch. Ich weiß nicht, ob du das schon mal so erlebt hast, so einen unerwarteten Besuch. Es war ehrlich gesagt auch eher ein unangenehmer Besuch. Der Gast war jetzt nicht sehr erwünscht. Und es war so eine Spannung in der Atmosphäre. Und wir wollen vor allem schauen, wie hat Jesus auf diesen Gast reagiert? Wie hat er reagiert in so einer Situation? Wir haben drei Personen, einmal Jesus, den Gerechten und die Sünderin. Und ihr könnt euch eure Bibeln gerne aufschlagen und mitlesen, könnt aber auch gerne hier den Text verfolgen, wie ihr das möchtet. Der Text ist im Lukas-Evangelium Kapitel 7, Verse 36 bis 50. Ich lese einmal Vers 36. Einer der Pharisäer lud Jesus zum Essen ein, und Jesus ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Ja, viele Menschen kennen diesen Jesus, der vor 2000 Jahren gelebt hat. Ein Wanderprediger aus Nazareth, der bekannt ist durch seine Predigten. Er hat ganz anders gepredigt als die Schriftgelehrten zu seiner Zeit. Er hat mit Vollmacht gepredigt, er hat Wunder getan und hat dann vom Reich Gottes den Menschen erzählt. Er hatte keinen festen Wohnsitz. Und zu der Zeit war er gerade im Norden Israels unterwegs und wurde eingeladen von einem Pharisäer. Was ist denn jetzt eigentlich ein Pharisäer? Was waren denn die Pharisäer? Die Pharisäer, das war eine Laienbewegung von Juden, die versucht haben, die Gebote Gottes besonders genau einzuhalten und sehr fromm gelebt haben. Es war so, dass ja die Gebote von Gott gut sind, aber die Reihenfolge war ein bisschen verdreht. Die persönliche Beziehung mit Gott, mit dem Vater, worüber Jesus immer wieder gepredigt hat, stand nicht an erster Stelle, sondern eher die Gebote. Wenn man zum Beispiel an den Sabbat denkt, kann man sich vorstellen, dass ein Pharisäer am Sabbat zum Beispiel, da jemand zu Besuch gekommen ist und der hat Hilfe gebraucht oder war krank, hat vielleicht Geld gebraucht, war in Geldnot oder ähnliches, dann hat der Pharisäer vielleicht gesagt, ja, tut mir leid, heute ist Ruhetag, ich kann den Leuten nicht helfen. Frag vielleicht mal da drüben, vielleicht können die dir helfen. Also diese persönliche Beziehung zu Gott, zum Vater und zu den Menschen, das war nicht so sehr wichtig. Und das war das, was Jesus immer wieder verurteilt hast. Und vielleicht kennst du das von anderen Personen, vielleicht kennst du das auch von dir selber, dieses Denken. Und er legte sich zu Tisch. Ihr sitzt jetzt alle hier. Normalerweise sitzen wir auch alle an dem Tisch. Aber zur damaligen Zeit war das eben nicht üblich, dass man saß, sondern man lag. Zum Beispiel auch beim Abendmahl lag Jesus am Tisch mit seinen Jüngern. Und das ist ganz gut zu wissen, sich das vorzustellen. Und zwar lagen die da mit dem Ellenbogen gestützt und die Füße waren weggestreckt. Und wenn man das weiß, dann macht das nochmal was her, denn im nächsten Versen lesen wir, dass eine Frau zu den Füßen von Jesus gekommen ist. Vers 37. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als sie hörte, dass Jesus in dem Haus des Pharisäers zu Gast war, da brachte sie ja ein Alabasterfläschchen voll Salböl. Und sie trat hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen. Und sie trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes, küsste seine Füße und salbte sie mit der Salbe. Ich habe dieses Siehe mal hier markiert, weil das ein Signalwort ist. Das ist so ein Aufmerksamkeitswort. Heute würde man vielleicht sagen, stell dir vor oder obacht. Das Wort wird zum Beispiel Matthäus 1,23 verwendet, wo da steht, siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären. Oder Matthäus 8,24, und siehe, es erhob sich ein heftiger Sturm auf dem See, sodass das Boot von den Wellen bedeckt wurde. Siehe ist also ein relevantes Wort. Das wird hier verwendet zur Ankündigung der Jungfrauengeburt oder auch, wenn sich ein heftiger Sturm erhebt. Warum wird denn jetzt dieses Siehe in diesem Kontext überhaupt genannt? Das Siehe wird verwendet, weil eine Sünderin in der Stadt war. Eine Sünderin. Und eine Sünderin, die in ein Haus eines Gerechten, nämlich den Pharisäer, gekommen ist. Und bei Sünder denken wir wahrscheinlich erstmal an Menschen, an auch uns, die wir die Gebote Gottes gebrochen haben, die wir nicht auf Gott vertrauen. Das lesen wir in den neutestamentlichen Briefen. Dieses Sünder und Gerechte, das bedeutet hier eher was anderes. Das bezieht sich eher auf den Beruf. Und zwar gab es sündige Berufe, wie zum Beispiel der Gerber. Das lesen wir im Alten Testament. Der Gerber hat sich rituell verunreinigt vor Gott, weil er mit toten Tieren zu tun hatte. Das war also ein nicht angesehener Beruf zu der Zeit. Aber auch zum Beispiel der Geldverleiher. Der Geldverleiher hat hohe Zinsen verlangt. Das war so eine finanzielle Ausbeutung. Und das mochte Gott auch nicht, diese finanzielle Ausbeutung. Deswegen war dieser Beruf auch nicht gern gesehen. Aber auch zum Beispiel Prostitution, Prostituierte, ja, waren nicht gern gesehen. Und wir können relativ sicher davon ausgehen, dass diese Sünderin auch so eine Prostituierte war. Eine wahrscheinlich sehr bekannte Prostituierte, die wahrscheinlich mehr Geld hatte, denn sie hat ein Alabasterfläschchen mitgehabt, also so einen teuren Stein, wo Salböl drin gewesen ist, die sie zu den Füßen von Jesus gebracht hat. Also wir haben jetzt einmal die Sünder quasi abgehakt, auf der anderen Seite die Gerechten. Was kennzeichnen also diese gerechten Leute aus? Ein gerechter Beruf war zum Beispiel ein Händler, Handwerker, Bauer oder ähnliches. Also so ein angesehener Beruf, der nicht so verachtet wurde wie Gerber, Geldverleiher oder ähnliches. Und die Pharisäer, die hatten natürlich einen gerechten Beruf. Die hatten nicht so einen verachteten Beruf, die waren natürlich Händler, Handwerker oder Bauern. Und das ist das Erstaunliche in dieser Situation. Wir haben also quasi hier dreimal einen Tabubruch. Denn diese Sünderin, die kommt in das Haus eines Gerechten. Das ist der erste Tabubruch. Der zweite, sie setzt sich mit dazu, mehr oder weniger indirekt, aber setzt sich mit dazu bei diesen theologischen Gesprächen. Frauen hatten zu der Zeit kein hohes Ansehen, wurden nicht wertgeschätzt. Und die hatte da eigentlich gar nichts zu suchen, diese Frau. Und der dritte Punkt, sie hat sogar ihre Haare geöffnet. Ja, manche wundern sich vielleicht, ist Haare öffnen jetzt schlimm, darf man keine Haare öffnen. Zur damaligen Zeit war das tatsächlich so. Das war was sehr, sehr Intimes. Das hat man nur im Rahmen der Ehe gemacht, seine Haare zu öffnen. Und diese Frau macht das hier einfach in der Gegenwart von den Männern. Ganz schön unerhört. Und dann küsst sie noch die Füße von dem Jesus. Also, ich weiß nicht, ich habe das noch nicht gemacht. Und sie salbt die Füße. Also, man kennt das ja, dass man den Kopf salbt, um jemand Ehre zu erweisen. Steht auch in Verbindung mit dem Heiligen Geist und so weiter. Aber Füße salben, ganz skurril. Ganz komische Situation hier. Wir können das nochmal zusammenfassen. Gerechte und Sünder. Wer ist denn heutzutage zum Beispiel ein Gerechter? Gerechte sind zum Beispiel heute jemand, der sich selbst gerecht hält, der gute Taten vollbracht hat, der mal fleißig spendet, der vielleicht den Obdachlosen aufgeholfen hat, Geld gegeben hat, der einen guten Lebenslauf hat, der vielleicht Abitur gemacht hat, einen guten Beruf hat, eine Familie gegründet hat. Und ich weiß nicht, ob du dich in diese Kategorie einordnen kannst. Vielleicht aber auch in die zweite Kategorie, der Sünder. Du weißt, du bist schuldig, du hast vielleicht im Leben versagt, wurdest verachtet, wurdest vielleicht in der Schule ausgegrenzt, geärgert, gemobbt, vielleicht sogar auf der Arbeit. Und vielleicht kannst du dich in diese Kategorie der Sünder eher einordnen. Wir lesen weiter, Vers 39. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hat, das sah, sprach er bei sich selbst. Wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er doch, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, dass sie eine Sünderin ist. Das ist jetzt sehr spannend, weil wir in einem Selbstgespräch sind. Und im Selbstgespräch sind wir immer am ehrlichsten. Ich kann mir jetzt überlegen, was sage ich euch, was sage ich nicht in meinen Gedanken, ob ich das dann sage, ist die andere Sache. Aber im Selbstgespräch sind wir ehrlich, da sind wir authentisch. Und dadurch kriegen wir einen authentischen, ehrlichen Blick in das Herz des Pharisäers. Ja, in seiner jüdischen Denkweise dachte dieser Pharisäer, Wenn das ein Prophet ist, dann müsste es auch ein gerechter Mensch sein. Ein Gerechter, zu der Kategorie Gerechte, die wir ja vorhin schon behandelt haben. Und wenn da diese Sünderin kommt, müsste doch die eigentlich von sich stoßen. Na, der ist doch gerecht, der würde sich doch verunreinigen, wenn diese Sünderin jetzt kommt. Aber Jesus hat ganz anders gehandelt. Ja, Jesus geht sogar auf die Gedanken des Pharisäers ein. Und das lesen wir in den nächsten Versen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihm: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er sprach: Meister, sprich. Ein Geldverleiher hatte zwei Schuldner. Der eine war 500 Denare schuldig, der andere 50. Ein Denar entspricht ungefähr einem Tageslohn, was man also an einem Tag erhalten hat als Tageslohn. Der eine hatte 500 Denaren, also Tageslohne Schulden, und der andere 50. Da sie aber nichts hatten, um zu bezahlen, schenkte er es beiden. Sage mir, welcher von ihnen wird ihn nun am meisten lieben? Was denkt ihr? Der am meisten Schulden gemacht hat, genau. Der mit 500. Vers 43. Simon aber antwortete und sprach: Ich vermute der, dem am meisten geschenkt hat. Und er sprach zu ihm: Du hast richtig geurteilt. Natürlich freut sich die Person mehr, der mehr Schulden erlassen worden sind, nämlich 500 Denaren statt 50 Denaren. Und hier kann man darüber staunen, wie Jesus es geschafft hat, in so wenigen Sätzen so prägnant die aktuelle Situation darzustellen. Denn wir haben einmal den Geldverleiher, das ist Gott, Simon mit den 50 Denaren Schulden und die Sünderin mit der zehnfachen Schuld, 500 Denaren. Und die freut sich natürlich darüber, dass es so viel Schuld erlassen worden ist. Die ist zutiefst dankbar und das sieht man ja in ihrem Handeln gegenüber Jesus. Und das ist interessant, weil Jesus hier so ein bisschen das Bild vielleicht von uns, sondern vor allem auch von dem Pharisäer auf den Kopf stellt. Er verwendet hier das Bild eines Geldverleihers. Und ich habe ja vorhin gesagt, dass das eher ein verachteter, sündiger Beruf zu der Zeit war. Aber Jesus nimmt hier bewusst das Bild eines Geldverleihers und zeigt uns so: Gott ist dem Sünder näher, als du denkst, Simon. Beide haben Schuld und so ist es auch bei uns Menschen. In Römer 3, 23 lesen wir: Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Wenn wir die ersten Seiten der Bibel lesen, Adam und Eva, die lebten noch in einer wunderbaren, herrlichen Beziehung mit Gott zusammen. Da gab es keine Schuld, da gab es keine Sünde. Bis zum Sündenfall, als das Böse in die Welt gekommen ist. Da gab es diesen Kontakt dann auf einmal nicht mehr, dieser Beziehungsbruch zwischen Gott und den Menschen. Gott ist aber heilig und er ist vollkommen ohne Sünde und wir können nicht ohne weiteres einfach so in seine heilige Gegenwart kommen. Und ich habe auch gesündigt. Ich habe Gott nicht immer vertraut. Ich war nicht immer so gehorsam, wie ich sein sollte gegenüber meinem Schöpfer. Und ich habe auch so Schuld auf mich geladen. Und die kann ich jetzt nicht einfach wegradieren. Und so ist auch bei Simon mit den 50 Denaren oder der Sünderin mit den 500 Denaren. Wir lesen im Text, dass beide die Schuld nicht zurückzahlen konnten. Beide hatten Schulden. Und eigentlich hätten sie und auch ich eine Strafe für diese Schuld verdient. Aber Gott in seiner Liebe und in seiner Barmherzigkeit erlässt beiden die Schuld und stellt sie schuldlos vor Gott in diesem Gleichnis. In der Welt sehen wir also gerechte Sünder. Jesus sieht Schuldige, denen er göttliche Vergebung anbietet. Also es gibt vielleicht Selbstgerechte oder die sich gerecht einordnen würden. Und die Sünder, die gemerkt haben, ja, ich hab's irgendwie nicht so gut im Leben, ich habe da versagt. Aber Jesus macht diese Differenzierung nicht wirklich. Er sieht in beiden Schulden. Einer hat meinetwegen 50 Denaren, der andere hat mehr Schuld, aber beide sind letztendlich schuldig. Und er bietet beiden göttliche Vergebung an. Was meine ich mit göttlicher Vergebung? Vielleicht hast du mir was Böses angetan, eine böse Tat oder ähnliches. Und du bittest mich um Vergebung. Dann kann ich sagen, okay, ich vergebe dir. Und du freust dich, ja, cool, der Maurice hat mir vergeben. Aber wie viel besser ist es denn, wenn der Schöpfer des Universums dir göttliche Vergebung anbietet und dir all deine Schuld vergibt? Aber genau das ist das, was Gott machen möchte. Vers 44. Und indem Jesus sich zu der Frau wandte, sprach er zu Simon: Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit so Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben worden. Darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Jetzt sehen wir also, warum diese Frau ja so verrückt gehandelt hat. Warum sie diese gesellschaftlichen Sitten zur damaligen Zeit gebrochen hat. Weil sie so eine Hingabe für Jesus hatte. Sie hat so eine Liebe für Jesus gehabt. Sie wollte einfach zu Jesus. Und da war ihr das egal, was die anderen gerade denken oder nicht denken. Öffne ich jetzt meine Haare oder nicht? Ich wollte zu Jesus. Ich wollte Jesus küssen. Ich wollte bei ihm sein. Das drückt ihre tiefe Dankbarkeit aus. Sehen wir in Vers 44 zum Beispiel. Diese Tränen zeigen ihre Reue. Vielleicht waren es auch Freudentränen. Vers 45, diese Küsse zeigen ihre Liebe zu ihrem Herrn, Jesus. Und dieses Salben der Füße, das kann man als Anbetung verstehen, als jemand Ehre erweisen. Vers 47, ihre vielen Sünden sind vergeben worden. Darum hat sie viel Liebe erwiesen. Weil sie weiß, dass ihr so viel Schuld vergeben ist. Darum hat sie so gehandelt. Ja, das kann auch für uns ein Anreiz sein, ja manchmal die Gedanken von anderen vielleicht auszublenden, von Jesus zu reden, Zeugnis zu geben, was Jesus in unserem Leben bewirkt hat, dass er uns unsere Schuld vergeben hat. Dieser Sünderin war das in dem Beispiel auch egal. Sie wollte einfach zu Jesus. Ja, und Jesus hat hier auch nochmal Simon damit klargemacht, schau mal Simon, wenn du wüsstest, wie viel Schuld dir vergeben ist, wenn du jetzt auch in dieser Situation wärst, ja, ich glaube, du hättest bestimmt mindestens genauso gehandelt wie diese Frau Simon. Ich habe hier ein Zitat von dem Prediger Charles Birch mitgebracht, aus dem Englischen auf Deutsch übersetzt. Jetzt geht's zurück. So. Ich habe eine große Not für Jesus. Ich habe einen großen Jesus für meine Not. Ich habe eine große Not für Jesus. Ich habe einen großen Jesus für meine Not. Ich glaube, das ist das, was die Sünderin erkannt hat. Was auch wir erkennen dürfen. Denn ich denke, dass wir alle eine große Not haben. Wir haben die guten Gebote unseres Schöpfers übertreten. Zum Beispiel, du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht töten. Ja, und Jesus sagt in der Bergpredigt in Kapitel 5 bis 6 im Matthäus-Evangelium, dass dieses Töten schon im Herzen anfängt. Wenn wir böse Gedanken haben, so ein Mord passiert nicht einfach so ohne weiteres, da geht voraus mit Gedanken, mit bösen Gedanken. Also dieses Böse ist schon in uns drinnen, diese Sünde. Wir haben uns, sagt die Bibel, sogar zu Feinden Gottes gemacht. Der das Böse hasst, weil er selber gut ist. Und wegen unserer Schuld, wegen unserer Not, ja, haben wir so eine große Not für Jesus. Aber was sagt der Satz auch? Wir haben einen großen Jesus für unsere Not. Denn dieser Jesus, das lesen wir in den Evangelien, der ist für diese Not, für diese Schuld am Kreuz stellvertretend für uns gestorben. Er hat diese Strafe auf sich genommen, die wir verdient haben. Er ist für diese Schuld gestorben. Wenn wir an ihn glauben, ihn als Herrn und Retter annehmen und ihm nachfolgen, dann spricht er auch uns schuldlos, spricht auch dich schuldlos. Und dann sind wir gerecht, unabhängig davon, ob du 50 Denaren Schulden hattest, 500 Denaren oder 50.000 Denaren. Er spricht dich schuldlos und möchte eine Beziehung mit dir eingehen, die bis über den Tod hinausreicht. Das sehen wir auch im nächsten Vers, wo Jesus spricht, und er, Jesus, sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Wow. Dir sind deine Sünden vergeben. Das ist das Erste, was Jesus dieser Frau sagt. Jesus hat zu Simon geredet und dann sagte diese wunderbaren 5 Worte zu dieser Frau das erste Mal, dir sind deine Sünden vergeben. Das ist das Erste, was diese Frau hören darf und was auch wir heute hören dürfen. Vers 49, da fingen die übrigen Gäste an, bei sich selbst zu sagen, wer ist dieser, der sogar Sünden vergibt? Na, die restlichen Gäste, die konnten das gar nicht fassen, scheinbar waren da noch mehr Gäste im Haus. Wie kann denn der Sünden vergeben, dieser Jesus? Der macht sich ja hier mit Gott gleich. Und ja, das tut Gott hier, beziehungsweise Jesus macht das hier. Das lesen wir auch in Johannes 10, Vers 30, ich und der Vater sind eins. Und auch an anderen Stellen macht Jesus das klar, dass er nicht nur Mensch, sondern auch Gott ist. Vers 50, er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Also hier sehen wir nochmal, dass der Glaube rettet und wir durch den Glauben Frieden mit Gott haben. Versöhnung mit ihm. Wenn wir mal zurückdenken an die Eingangsfrage, was kann eine Begegnung mit Jesus bewirken, dann sehen wir das, glaube ich, in der Geschichte sehr gut. Eine Begegnung mit Jesus schenkt dir die Möglichkeit der Vergebung deiner Schuld. Und das wiederum führt zur Hingabe aus Liebe zu ihm, weil du weißt, dass dir so viel Schuld vergeben ist. Und du freust dich, wie diese Sünderin sich auch gefreut hat. Ja, was sind jetzt die nächsten Schritte oder was könnte man jetzt tun, wenn man das gehört hat? Meine Frage an dich ist, hast du Vergebung deiner Schuld und somit Frieden mit Gott? Hast du diese Entscheidung schon getroffen? Wenn nein, dann kannst du das heute tun. Gott möchte dir vergeben. Gott liebt dich und er möchte dir vergeben. Deine Schuld dir erlassen. Wenn du diese Beziehung mit Jesus schon hast, wenn du Jesus schon nachfolgst, dann kann das jetzt ein Moment sein, wir werden gleich in die Stille gehen, wo wir Gott um eine neue Hingabe für Jesus bitten, um eine neue Liebe für Jesus bitten. Und vielleicht ist es auch Zeit, Buße zu tun, wenn wir merken, wir hatten vielleicht nicht diese Hingabe, diese Liebe, die wir eigentlich zu Jesus haben sollten. Ja, und auch dieses Bittgebet für ein neues Feuer, eine neue Liebe für diesen Jesus Christus. Deswegen könnt ihr euch jetzt gern Zeit nehmen fürs Gebet. Und ich würde dann abschließen mit einem Gebet. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du deinen Sohn gesandt hast. Ich danke, dass du, Jesus, für unsere Schuld am Kreuz gestorben bist und dass du am dritten Tag auferstanden bist. Und ich danke dir, dass wir durch den Glauben an dich, Jesus, ewiges Leben haben, dass wir Vergebung unserer Schuld haben. Ich bitte dich auch, dass das noch viele Menschen erkennen können und den Glauben an dich wählen, Herr. Und ich bitte dich auch für uns, die wir an dich glauben, dass wir immer wieder das verstehen können, tiefer begreifen können, was du am Kreuz für uns getan hast, dass unsere Liebe und unsere Hingabe auch zu dir wächst, dass du es immer uns wieder zeigst, wie gut du bist, wie barmherzig du mit uns umgehst, dass du uns all unsere Schuld erlassen hast, nicht nur die Schuld, die wir selber sehen, sondern die Schuld, die vielleicht auch andere bei uns sehen, die wir nicht sehen. Danke dafür, Herr. Das bete ich in deinem Namen, Jesus. Amen.